Gemeinde, könnt ihr euch noch an eure Taufe erinnern? Eine Frage an alle Getauften.
Wer als Baby getauft wurde, wahrscheinlich nicht. Die gläubig Getauften sollten sich erinnern können, denn das ist ja eines der Argumente, warum wir Menschen taufen, die das selber wollen. Sie sollen sich später an ihre Taufe erinnern können. Ich erinnere mich noch ganz gut an meinen Tauftag. Das war der 19. Oktober 1986. 18 Jahre war ich da alt, fast 19. Und ich erinnere mich, wie ich morgens allein mit Mutters Auto die 40 Kilometer nach Flensburg gefahren bin. Dort wurde ich getauft. Meine Mutter fand, dass ich schon ausreichend getauft bin und war ansonsten skeptisch, in was für sektiererische Kreise ich da geraten bin. Mitkommen war deswegen für sie und auch für meinen Stiefvater und meinen 8-jährigen Bruder keine Option. So fuhr ich eben alleine und hätte in Gedanken fast die erste Ampel in Flensburg bei Rot überfahren, wenn ich nicht im letzten Moment voll auf die Eisen gegangen wäre. So war ich in meinen Gedanken versunken. Der Weg von Niebel ist komplett ohne Ampeln. In der Gemeinde zog ich mich dann um und setzte mich zu den anderen Täuflingen in die erste Reihe. Wir waren 5, der da ganz links, das bin ich. Von der Predigt weiß ich nichts mehr. Ich war aufgeregt. Wie wird das gleich? Kommt der Heilige Geist jetzt über mich und ich gerate in Verzückung? Werde ich nach der Taufe ein anderer Mensch sein? Wird da irgendetwas zu spüren sein? Dann ging alles ganz schnell, was eigentlich in Zeitlupe hätte ablaufen müssen. Eine kurze Beugung nach hinten ins warme Wasser und schnell wieder hoch in den Stand. Fertig. Keine Verzückung, einfach nur nass. Ich erinnere mich an das Gefühl, mit nassen Socken zu laufen. Macht man selten. Raus und dann der nächste. Ich war ein wenig enttäuscht, dass ich mich danach von innen immer noch genauso angefühlt habe wie vorher. Veränderung geschieht wohl doch nicht in einem Moment durch eine heilige Handlung. Aber wofür lassen wir uns dann taufen? Warum ist es wichtig, dass wir unsere Tauferfahrung selber uns daran erinnern können? Wir hören mal, was der Apostel Paulus da in der klassischen Taufstelle im Römerbrief dazu sagt. Ich lese aus Römer 6, die Verse 3 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Wenn wir nämlich mit dem Abbild seines Todes aufs Engste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit dem seiner Auferstehung sein. Das gilt es zu erkennen. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde seien. Denn wer gestorben ist, ist von allen Ansprüchen der Sünde befreit. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir fest, dass wir mit ihm auch leben werden. Denn wir wissen, dass Christus, einmal von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Sofern er starb, starb er der Sünde ein für allemal. Sofern er aber lebt, lebt er für Gott. Das gilt auch für euch. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig sind in Christus Jesus. Ein typischer Paulus. Man muss das eigentlich 3 bis 5 Mal lesen und meditieren. So schnell erfasst man das alles gar nicht. Paulus kennt die Gemeinde in Rom nicht, als er den Römerbrief diktiert. Er weiß aber, da sitzen Leute, die erinnern sich an ihre Taufe und er spricht sie darauf an. Vielleicht saß da ja in Rom auch so ein junger Martinus, der dem auch nicht ganz klar war, was seine Taufe eigentlich mit ihm gemacht hat. Paulus nimmt sich Zeit, ihm und allen anderen das einmal grundlegend zu erklären. Wisst ihr denn nicht, so setzt er ein, da kann man schon Pause machen, wisst ihr denn nicht, über die Taufe gibt es etwas zu wissen. Sie ist kein magisches Zauberbad, das Menschen auf wundersame Weise verwandelt. Man kann und man soll verstehen, was die Taufe bedeutet. Sie ist eine Zeichenhandlung. Sie setzt etwas in Szene, was ansonsten nicht anschaulich ist. Die Zeichenhandlung bewirkt das aber nicht, was sie bezeichnet. Sie kündet nur davon. Sie verkündet eine Realität, die bereits im Verborgenen wirksam ist. Und indem jemand sich taufen lässt, verbindet er sich mit dieser Realität und bekennt sich zu ihr. Taufe hat mit Tod und Sterben zu tun, aber auch mit Auferstehung und Leben. Sterben und Tod, das ist unser aller Schicksal. Eigentlich ein Thema für den grauen November, könnte man denken, aber gestorben wird auch im Sommer. Und bei jedem Abendmahl, das wir feiern, geht es auch um Leben und Tod. Im täglichen Leben blenden wir den Tod gerne aus und vermeiden den Gedanken an unsere eigene Sterblichkeit. Abends im Fernsehen sehen wir dann anderen beim gespielten Sterben zu, ohne dass es uns groß berührt. Wer aber vom Tod nicht mehr berührt wird, der wird auch vom Leben nicht wirklich berührt. Und wer den Tod verdrängt, der verdrängt auch das Leben. Um dieser Abstumpfung entgegenzuwirken, kennen die meisten alten Stammeskulturen Initiationsriten für junge Menschen, meistens für Männer, junge Männer. Sie werden von zu Hause weggeführt und bewusst in Grenzsituationen gebracht. Sie werden mit Angst, mit Scheitern, mit Schmerz, mit Gefahr, mit Tod konfrontiert. Junge Frauen brauchen das weniger, denn ihr Körper erinnert sie regelmäßig an diese Dinge. Die jungen Männer erleben im Ritual die eigene Begrenzung, die eigene Sterblichkeit. Mancherorts werden sie symbolisch begraben oder sie müssen ihre Körper mit Asche einreiben oder sie werden allein in den Wald oder in die Wüste geschickt und dürfen erst nach einer gewissen Frist zurückkommen oder wenn sie ein Tier erlegt haben. Sie müssen ihre ganze Angst und innere Not aushalten und annehmen und legen damit zugleich ihre kindlichen Größen- und Unsterblichkeitsfantasien ab. Diese Initiationsriten haben die Funktion einer sozialen Geburt. Der Mensch verlässt sein Zuhause als Kind und kehrt als Erwachsener zurück. Die Mütter weinen, wenn ihre Jungs davonziehen, denn sie wissen, damit gehen ihre Kinder weg. Die bekommen sie nicht mehr wieder. Zurück werden Erwachsene, Stammesmitglieder kommen und die dürfen sie dann auch nicht mehr bemuttern. Uns fehlen solche Riten und so leben wir, wie Vera Birkenbiel sagt, in einer Kinderkultur voller Heldengeschichten und Wahnvorstellungen über die eigene Großartigkeit. Verantwortung zu übernehmen, das ist nicht mehr fester Bestandteil der Lebensreise, sondern mehr oder weniger freiwillig. Und so wird die Verantwortung gerne abgelehnt und abgegeben. Es fehlt die Einführung in das Erwachsenendasein. Und auch unter westlich geprägten Christen ist dieses Defizit vorhanden. Wir möchten gerne wiedergeboren sein, aber dass dafür irgendeine Form von Tod zu erleiden ist, das betonen wir nicht so stark. So ist es aber. Der alte Mensch muss sterben, wie Paulus schreibt, damit der Neue geboren werden kann. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Was hat das alles mit der Taufe zu tun? Die Taufe, könnte man sagen, ist in der Sicht des Paulus eine Art Initiationsritus. Sie lässt uns symbolisch sterben und auferstehen. Der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani hat die Taufe eine Scheinhinrichtung genannt. Das ist ziemlich drastisch. Der Mann ist Muslim und sieht das Ganze von außen. Eine Scheinhinrichtung. Wer sich taufen lässt, der wird gekreuzigt bzw. ersäuft und lebendig begraben. Das sagt er mit Berufung auf Paulus und Martin Luther. Manchmal ist so ein Blick von außen hilfreich, damit wir unsere christlichen Riten wieder als das verstehen, was sie sind. Die sind gar nicht so harmlos. Die Taufe setzt in Szene, dass wir unser Leben unter der Herrschaft der Sünde loslassen, wie Paulus schreibt, und es in den Tod geben. Die Sünde ist nicht in erster Linie moralische Verfehlung, sondern das falsche Bild von uns selber, von der Welt und von Gott, das wir haben. Eben die kindliche Vorstellung, dass wir großartig und unsterblich sind und dass wir nichts und niemanden brauchen, schon gar nicht einen Gott, der uns für verirrte Schafe hält. Wer getauft werden will, der sollte an seine Grenzen gestoßen sein. Der sollte wissen, dass das ein falsches Selbstbild ist. Denn er bekennt in aller Demut, dass er nicht großartig und unsterblich ist, sondern fehlerhaft und vergänglich. Er bekennt, dass er seine Hoffnung, seine einzige Hoffnung auf den Gott setzt, der ihn so fehlerhaft und vergänglich liebt und durch den Tod hindurch zu wahrem Leben trägt. Habt ihr das so im Taufunterricht gelernt? So ähnlich, bestimmt. Das ist nichts, was ich mir neu ausgedacht habe. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, denn die Taufe ist nur das Symbol für den Beginn dieses Weges und der geht ein Leben lang, ein Christenleben lang weiter. Denn der alte Adam, so haben wir von Luther gelernt, ist bekanntlich ein Biest, das schwimmen kann und sich von Zeit zu Zeit zurückmeldet. Es ist eine Hilfe, eine vielleicht nur kleine Hilfe, wenn wir uns an seinen symbolischen Untergang bewusst erinnern können und uns das immer wieder bewusst machen. Der alte Adam, die alte Eva, sie haben keine Zukunft. Unser fantasiertes Selbst, das wir uns zurechtzimmern mit Wunschbildern von uns selber, manchmal auch mit Zerrbildern, das stirbt mit unserem Körper. Denn es ist ein Hirngespinst und kann ohne Hirn nicht existieren. Wir sind aber mehr als die chemischen Prozesse in unserem Gehirn. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes, des ewigen Gottes, der über Leben und Tod regiert. Im ersten Johannesbrief heißt es, ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zutage tritt, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und im Kolosserbrief wird allen Getauften gesagt, ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist ein bisschen mystisch, kryptisch, geheimnisvoll. Das verstehen wir jetzt noch nicht ganz, denke ich. Aber es ist eine starke Hoffnung. Das Leben aus der Taufe ist ein Leben aus der Hoffnung heraus, denn wir haben mitten in unserer Sterblichkeit diesen Grund zur Hoffnung, dass das Wesentliche in uns unseren Tod überleben wird. So ist es auch mit Christus gewesen. Er ist gestorben und auferweckt worden. Er ist nicht wieder auferstanden, wie es manchmal heißt. Auferstehung ist nicht Rückkehr in das alte Leben. Es ist ein Vorangehen in ein neues Leben, ein Hindurchgehen durch den Tod. Jesus hat sich selber taufen lassen und die Ostkirchen sehen in seiner Taufe eine symbolische Vorwegnahme seiner Kreuzigung und Auferstehung. Die orthodoxe Taufikone, die hier in dem zweiten Bild zu sehen ist, bringt das zum Ausdruck, indem Christus genau so aus dem Taufwasser herausschreitet wie später aus dem leeren Grab. Dreimal hat Jesus seine Jünger darauf hingewiesen, dass sein Weg durch den Tod in ein neues Leben geht. Er hat ihnen gesagt, dass das auch ihr Weg ist. Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir, sagt er Markus 8. Aber die Jünger wollten das nicht hören und sie haben es wohl auch nicht verstanden. Jesus blieb das wichtig. Und so hat er das Thema noch einmal am Abend vor seiner Verhaftung und Kreuzigung aufgerufen. Mit Christus sterben und leben, darum geht es auch im Abendmahl. Das sollen wir feiern, bis er kommt. Und Menschen taufen, das haben wir vorhin in der Lesung gehört, die zum Glauben kommen. In Taufe und Abendmahl vergegenwärtigen wir uns, dass der Weg des Glaubens ein Weg des Sterbens und Auferstehens ist. Ein Weg des Sterbens unserer Illusionen und zugleich des Lebens aus einer Kraft, der Tod nichts anhaben kann. Das Leben aus der Taufe ist ein Weg der Verwandlung. Er führt immer mehr ins ewige Leben, das schon hier und heute zu spüren ist und das einmal das Einzige sein wird, was bleibt. Dieses wahre Leben fließt jetzt schon durch uns. Es ist nicht leicht, es frei fließen zu lassen, weil wir dafür einen Preis bezahlen müssen. Wir müssen etwas loslassen dafür. Aber wenn wir das wagen, dann beginnt unser Leben aus der Taufe. Bis dahin ist es Kopfwissen, Theorie, Religion, mehr nicht. Auch das ist wichtig als das Gefäß, welches einen kostbaren Inhalt aufnehmen kann, um den es eigentlich geht, so sagt der Franziskaner Richard Rohr. Die Taufe ist also ein starkes Symbol für das Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Diese Nachfolge, dieser Weg ist kein einsamer Weg, sondern ein gemeinschaftlicher. Wir sind alle zu einem geistlichen Körper zusammengetauft, sagt Paulus an anderer Stelle. Die Gemeinde bildet gemeinschaftlich ab, wer Christus ist. Wann immer wir diese übermenschliche Verbundenheit spüren, die wir nicht selber erzeugen können, erleben wir das Sein in Christus. So nennt Paulus das. Da ist plötzlich eine Verbindung zu wildfremden Menschen, mit denen wir uns nie anfreunden würden, aber über alle Kultur- und Sprach- und sonstigen Barrieren hinweg gibt der Geist Gottes Verbundenheit und Nähe. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Das ist für mich das Besondere an Gemeinde. Menschen stehen zueinander und geben einander Halt, ganz ohne familiäre Bande. Mich hat das damals mit 18 regelrecht begeistert, auch wenn die Taufe selber mich ein wenig enttäuscht hat, aber dieses besondere Gemeinschaftserlebnis fand ich großartig. In meiner Familie war der Zusammenhalt nicht so stark. Es wurde im Gegenteil öfter schlecht geredet über andere Familienmitglieder. In der Gemeinde habe ich einen anderen Geist erlebt und den schätze ich bis heute und der begeistert und bewegt mich und motiviert mich auch, manche Schattenseite des Gemeindelebens auszuhalten, die es natürlich auch gibt. Wir sind nicht perfekt und noch auf dem Weg, aber wir sind unterwegs mit einem, der uns Mut macht und der das gute Werk, das er angefangen hat, ganz sicher auch zur Vollendung bringen wird. Davon bin ich fest überzeugt. Amen.